Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit Frank Krause. Hallo Frank.
Hallo Markus.
Heute geht es um eine Vision, die ich geschenkt bekommen habe von Gott, und zwar eine Vision von einem besonderen Schlüssel. Ich erzähle nachher noch, warum ich Frank dazu befrage zu dieser Vision. Als erstes lese ich mal diese Vision vor. Die habe ich am 31. Oktober 2023 bekommen. Im Geist tauchte plötzlich ein Schlüssel, geschätzte 50 Zentimeter lang, vor mir auf. Der Schlüssel schwebte im Raum vor mir und drehte sich langsam vor mir. Die eine Seite sah aus wie ein antiker, sehr alter, und die andere Seite wie ein moderner Schlüssel aus. Hinter dem sich langsam drehenden Schlüssel stand ein Engel. Ich dachte bei mir, ich könnte den Engel ja mal fragen, was es mit dem Schlüssel auf sich hat. Hallo, lieber Engel, sprach ich ihn im Geist an. Zeigst du mir gerade den Schlüssel hier vor mir? Was ist das für ein ungewöhnlicher Schlüssel mit zwei verschiedenen Seiten? So etwas habe ich noch nie gesehen. Mein Name ist Leon. Meine Aufgabe ist es unter anderem, euch Informationen über spezielle Schlüssel weiterzugeben. Dieser Schlüssel verbindet Altes mit Neuem. Es braucht in diesem Fall die Verbindung von beidem, damit der Schlüssel seine Funktion erfüllen kann, das dazugehörige Tor zu öffnen, antwortete der Engel mir. Danke, Leon, für deine Informationen. Darf ich noch mehr über diesen Schlüssel von dir erfahren? Vor allem, was repräsentiert der antike Teil des Schlüssels und was der moderne Teil des Schlüssels? Der antike Teil des Schlüssels repräsentiert die Zeit der Urgemeinde, beschrieben in der Apostelgeschichte. Der moderne Teil repräsentiert die Zeit, in der du lebst, entgegnete der Engel mir. Um das Reich Gottes zu verbreiten, braucht ihr die Kraft des Heiligen Geistes, die damals in der Urgemeinde gewirkt hat. Doch dies reicht heutzutage nicht aus. Zusätzlich braucht ihr neue, in dieser Zeit passende Offenbarungen und Strategien von Jesus dazu. Sonst gibt es nur ein Strohfeuer, das schnell wieder verlöscht. Dieser Schlüssel passt in das Schloss des Tores der Erweckung in der Endzeit. Weit meine Vision. Frank, du hast ja ein Buch herausgebracht, das heißt Der Schlüssel der Verbundenheit. Und da ist auch, also es geht um Schlüssel, und du hattest eine Vision von einem Schlüsselraum, auch mit diesem Engel. Und da dachte ich mir, ich frage mal dich zu dieser Vision. Vielleicht kannst du erst mal kurz eine Zusammenfassung geben, wie deine Vision aussah damals in diesem Schlüsselraum.
Ja, Markus, das soll ich mal ganz kurz und knapp machen. Das ist ja so eine Sache. Also zuerst mal, ich glaube, du hattest diese Vision auch, du hattest sie schon auch auf Bewegen dieser Konferenz vorgelesen. Ja, es geht um Erweckung. Erweckung ist natürlich riesig wichtig. Erweckung ist für uns der Schlüssel zur Veränderung eigentlich des ganzen Landes, und zwar auf allen Ebenen, nicht nur auf der spirituellen, geistlichen Ebene, kirchlichen Ebene, sondern auf jeder Ebene, auch der politischen, auch der wirtschaftlichen, auch der kulturellen. Also Erweckung bringt einen neuen Wind und eine Veränderung in alles hinein. Das ist manchen gar nicht so klar, wie durchschlagend, wie umwälzend Erweckung eigentlich ist. Ja, also die meisten Vorstellungen, glaube ich, die sich viele Christen auch machen, die sind zu klein, zu niedlich, zu nett, zu harmlos. Das wird nicht so richtig klar, wie dramatisch das eigentlich ist, wie intensiv. Ja, und der Heilige Geist gibt vielen Menschen und vielen verschiedenen Leuten verschiedene Schlüssel. Natürlich zu einer persönlichen Erweckung, aber dann auch zu einer größeren Erweckung. Es fängt immer im Einzelnen an, immer im ganz Kleinen fängt es an. Wenn es da nicht anfängt, wird es im Großen dann auch nie ankommen oder nie eben fruchten, oder wird eben, wie du gelesen hast, zu so einem Strohfeuer. Das ist dann kurz mal, irgendwie ist was los, aber wenn das nicht in den Menschen brennt, das Feuer, ja, dann kann das ja im Außen irgendwie mal fallen in irgendeiner tollen Veranstaltung, aber dann, ja, dann hört es auch wieder auf, wenn es nicht in den einzelnen Herzen ankommt oder von dort her ersehnt wird. Das ist natürlich ganz besonders ein Schlüssel, die Sehnsucht nach Erweckung. die oft einhergeht mit Verzweiflung über die Zustände, wie sie sind, und dass man erkennt, man ist mit seinem Latein am Ende, man kann menschlich gesehen irgendwie auch gar nichts machen, man kann das Ruder gar nicht mehr rumreißen, es braucht nun wirklich, wirklich Wunder. Und ohne Wunder geht es gar nicht weiter. Vorher schien es ja mal auch irgendwie ohne Wunder zu gehen, aber Erweckung kommt, wenn klar wird, nein, also ohne ein Eingreifen vom Himmel, ohne Wunder geht es echt gar nicht weiter. Ja, in meinem Buch werde ich in einen Raum geführt, auch von diesem Engel Leon, und ja, der ist voller Schlüsseln, tausende von Schlüsseln. Und viele sehr unterschiedliche Schlüssel. Und ich weiß auch eben, ja, es gibt diese alten Schlüssel, aber es gibt eben auch ganz moderne Schlüssel, die gar nicht mehr aussehen wie Schlüssel. Und das hast du ja auch in deiner Vision, dieses, ja, der alte Schlüssel, aber der neue Schlüssel sieht auch anders aus. Und es gibt da inzwischen irgendwelche Tastenfelder oder es gibt irgendwie Karten, die du daran hältst und scannst und was es alles gibt, um jetzt nun Tore und Türen zu öffnen. In meinem Buch also beschreibe ich auch, wie ich also mich sehr geistlich gesehen sehr ja, töricht eigentlich verhalte im Umgang mit diesen verschiedenen Türen und Schlüsseln und unheimlich naiv auch bin in meiner Idee über Schlüssel und über Türen und Tore und dachte, man müsste wirklich Seminare darüber haben, was es doch für sehr unterschiedliche Türen und eben entsprechende Schlüssel und Zugangsmöglichkeiten das eigentlich gibt. Sonst steht man vor irgendeiner Tür und ja, zum Beispiel ja überhaupt kein Schlüsselloch, ne? Sondern das wird eben dann, die wird ganz anders geöffnet. Ja, da kann man lange suchen, ja, wo soll ich denn da den Schlüssel anwenden? Ja, da auf der Tür ist nichts. Ja, das ist also auch wirklich, wirklich witzig in meinem Buch, also wie ich da eben vor verschiedenen Türen stehe, bis dahin, dass ich vor einer Fahrstuhltür stehe und also nicht kapiere, ja, jetzt ist die auf, jetzt muss ich aber auch da reingehen, ne? Die geht nämlich sehr schnell wieder zu und dann fährt das Ding weg und ja, dann kann ich zu Fuß gehen.
Was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist, als ich das gelesen habe, dass der Engel Leon zu dir sagte, ja, diese Schlüssel sind nicht alle für dich. Das heißt, die sind auch zum Weitergeben. Und ja, vielen Dank. Ich habe offensichtlich ein paar von diesen Schlüsseln von dir bekommen über deine Bücher und den persönlichen Kontakt mit dir und den Veranstaltungen, die wir zusammen gemacht haben.
Ja, ganz genau. Also, ich bin auch überwältigt von der Fülle dieser Schlüssel und dieser vielen verschiedenen Schlüssel und die scheinen mich auch alle anzuschauen und die sind alle lebendig und ja, und wieder einmal wird mir natürlich beim Anblick dieses Raumes voller Schlüsseln klar, wie beschränkt ich das alles verstehe und sehe und wie klein meine Vorstellungen von dieser Schlüsselgewalt oder Schlüsselmacht sind, von der Jesus ja auch redet, dass er die Schlüssel hat und er gibt uns Schlüssel und das öffnet eben völlig unterschiedliche Tore und Türen und Zugänge und auch verschiedene Räume. Ich meine, du kannst dir vorstellen, es gibt Schlüssel für eine kleine Schatulle, es gibt Schlüssel für das Tor einer Stadt. Es gibt also wirklich sehr verschiedene Räume, die mit Schlüsseln, alle mit Schlüsseln geöffnet werden oder eben nicht. Und das sind also tausende von Schlüsseln. Und viele Menschen haben ja, habe ich inzwischen gesehen, die Vision, dass der Himmel also Schlüssel ausgießt oder Schlüssel kommen vom Himmel herab. Und ja, und die Frage ist natürlich an uns, empfangen wir die Schlüssel, befassen wir uns mit den Schlüsseln, machen wir irgendwas mit den Schlüsseln oder finden wir nur die Vision nett? Ja, hören uns die an und vergessen es wieder und warten auf die nächste Konferenz, die dann hoffentlich dann wieder nett ist. Aber vielleicht bleiben wir genauso gefangen oder beschränkt oder wie auch immer, wie vorher. Und wir wenden die Schlüssel nicht an. Wir haben keine Ahnung, wie das geht. Wir müssten den Heiligen Geist fragen, Das ist ja bei jeder Vision immer der Schlüssel zur Vision, dass man dann auch Jesus mal fragt, was hat es denn nun auf sich zum Beispiel mit diesem Schlüssel der Erweckung?
Dazu gleich eine wichtige Frage, weil der Engel Leon meinte ja, eine Neuauflage der Apostelgeschichte funktioniert heute nicht mehr. Es gibt ja viele Christen, die sich das so romantisch vorstellen. Jetzt ist wieder so in der Apostelgeschichte und genau dieselben Zeichen und Wunder passieren. Aber ich denke, für die heutige Zeit braucht es mehr Offenbarung von Jesus, passend für die heutige Zeit, damit diese Kraft des Heiligen Geistes wieder so wirksam sein kann, wie in der Apostelgeschichte. Wie denkst du darüber?
Ja, also die Welt hat sich weitergedreht und wir haben inzwischen ja auch durch die Geschichte hin auch schon mehrere Erweckungen in der Welt gehabt, woraus wir natürlich Schlussfolgerungen ziehen können, wie das ist, wenn der Geist ausgegossen wird, wie an Pfingsten, nach Art von Pfingsten, aber natürlich jetzt auf ein Volk, das jetzt nicht, meinetwegen jetzt nicht Israel ist. Ja, also das war in Jerusalem. Ja, aber was ist, wenn der Geist ausgegossen wird über Berlin oder über Tokio? Ist das dann alles ganz genauso? Wiederholt sich das haargenau gleich, wie das jetzt da an Pfingsten berichtet wird? Das wird eben nicht so sein. Ja, der Geist überhaupt ist Gott nicht im Geschäft, immer alles gleich zu machen und alles nur immer ganz genau zu wiederholen. Sondern die Salbung, der Geist, den Gott ausgießt, der ist intelligent und er weiß ganz genau, was das für Menschen sind und was das für eine Kultur ist und wie die denken und wo die herkommen und wo die hingehen. Und von daher sind Erweckungen ganz unterschiedlich, was natürlich bei den Christen dann für viele Kontroversen geführt hat, weil die eben, wie du sagst, dachten, ja, also wenn das jetzt von Gott ist, muss das immer ja ganz haargenau so sein, wie das da jetzt also in der Bibel steht und anders kann das nicht geschehen und wenn da irgendein anderes Wunder geschieht oder wenn da eine andere Komponente drin ist, ja, dann ist das ja bestimmt vom Teufel und dann sind wir dagegen jedenfalls. Also wir müssen sagen, der größte Feind der Erweckungen war immer die Kirche selber, die immer im Zweifel war, ja, wirkt Gott denn überhaupt heute noch so etwas? Reicht es nicht, dass wir das einmal hatten, eben an Pfingsten in der Bibel? Und ja, jetzt haben wir ja die Kirche, die da entstanden ist. Und wir brauchen jetzt doch überhaupt so etwas nicht nochmal oder überhaupt nicht mehr. Mission wird ja auch heute völlig anders betrieben, als wie auch Jesus da im Missionsbefehl eben sagt. Die Zeichen, die Wunder, die Macht und so, das ist irgendwie relativ außen vor. Wir machen das jetzt mit Überzeugungsarbeit und mit Traktaten und mit irgendwie Bibelarbeiten und ja, die Ergebnisse sind natürlich ja, bescheiden, muss man sagen. Also, aber wenn der Geist ausgegossen wird, ja, dann merken natürlich auch viele Kirchen und Gemeinden, sie sind in Wahrheit gar nicht bereit dafür. Sie können gar nicht mitgehen, sie halten das gar nicht aus. Das ist ja intensiv, da ist ja eine unglaubliche Dynamik, die sich da entfaltet. Die passt ja in keine Veranstaltung sozusagen. Ne? Das kann man ja nicht irgendwie in einem Gottesdienst dann da halten oder irgendwie da drin eingrenzen. Also das geht überhaupt nicht. Erweckung sprengt meiner Meinung nach jeden Rahmen. Das ist viel zu mächtig, viel zu intensiv. Also man kann Erweckung nicht veranstalten. Das ist einfach viel mehr. Und wir sehen ja schon in der Apostelgeschichte als Beispiel, da waren ja dann Tausende von Menschen davon ergriffen. Viele Tausende, ja, ich meine, was willst du da? Willst du die versuchen, in deinen Gottesdienst zu schaffen? Das geht nicht. Du musst aus deinem Haus raus. Das war damals ja auch so. Die Jünger waren ja alle in diesem Obersaal, in diesem Haus waren die. Ja, aber die Erweckung hat die aus dem Haus rausgetrieben. Also nicht die
Genau.
Leute kamen nicht alle in das Haus, sondern
Raus.
die kamen raus aus dem Haus, weil das Haus war ja nun viel zu klein und der Sturm fuhr da rein. Ich weiß nicht, wie die Hütte gewackelt hat und wie das war. Und ich meine, immerhin, die ganze Stadt ist zusammengelaufen. Also ich meine, sowas von intensiv, da, ja, das kann man einfach nicht in irgendeinem kleinen, kann man nicht in einem kleinen Gemeinderaum, das ist dafür nicht angemessen. Wir müssen raus aus diesen kleinen Rahmenbedingungen. Und auch da machen natürlich viele, viele Gemeinden, habe ich festgestellt, die machen da schon gleich dicht. Ne? Also wenn das ihre gehabte Ordnung irgendwie übersteigt oder ihren Rahmen
Ja.
übersteigt, sind sie schon, finden sie das dann nicht mehr lustig. Das ist ja der Widersinn. Ne? Es wird für Erweckung gebetet und wenn sie dann kommt, ja, dann findet man das dann nicht mehr so toll, weil man dafür gar nicht gerüstet ist, gar nicht sich mal Gedanken gemacht hat, ja, was passiert denn eigentlich, wenn es passiert? Was macht das dann wirklich mit uns, wenn uns so ein Schlüssel gegeben wird? Ja, werden wir dann passiv sein? Werden wir keine Ahnung haben? Was sollen wir denn jetzt damit machen? Und natürlich noch schwieriger, ja, was ist, wenn dieser Schlüssel lebendig ist? Wenn dieser Schlüssel womöglich noch einfach loslegt, hier Dinge aufzuschließen, Menschen aufzuschließen, Umstände, Situationen. Und ja, gehen wir dann, können wir mit dem Schlüssel auch mithalten, mitgehen. Das ist ja auch in meinem Buch interessant, dass ein solcher Schlüssel, der springt, also meiner Schwester, meiner Zwillingsschwester, die kommt in dem Buch auch vor, der springt ihr also in die Hände und sie verschwindet einfach aus diesem Schlüsselraum. Sie wird an einen anderen Ort versetzt. Und ich bin also reichlich geschockt, dass der Schlüssel also sozusagen meine Schwester hier angesprungen hat und sie irgendwie woanders hinversetzt hat, wo eben jetzt Dinge für sie erlebbar wurden, die sie unheimlich dringend auch brauchte für ihre irdische, weltliche Situation. Und natürlich, ja, also das ist interessant an dem Buch natürlich, wie eben wie unterschiedlich das ist und dass auch solche Schlüssel, wenn sie vom Geist sind, also wirklich eine Art Eigenwillen haben, ein machen, was sie wollen und nicht, was wir wollen. Und das ist ja immer der Konflikt auch bei jeder Erweckung. Wer bestimmt das jetzt? Bestimmen jetzt wir, was läuft, oder lassen wir uns bestimmen von dem, was laufen will, von dem, was hier geschehen möchte, geschehen muss?
Ja, wenn ich mir ohne Kirchenbrille mal die Apostelgeschichte ansehe, dann ist mir aufgefallen, wie stark die Leitung des Heiligen Geistes war. Zum Beispiel bei Paulus, er sollte dahin, aber dahin auf keinen Fall. Also der hat genaue Vorgaben sozusagen von Gott bekommen, wo er jetzt hin soll. In meinem Verständnis, wo der Heilige Geist schon was vorbereitet hatte, damit es dann auch funktioniert, was Paulus weitergegeben hat. Also ich fand hier sehr interessant, diese Zusammenarbeit von Paulus mit dem Heiligen Geist zusammen. Oder dass Gott in Träumen dann auch noch gesprochen hat. Ich meine, er hätte ja direkt zu Paulus sprechen können, aber nein, in dem Traum hat er die Vision gekriegt, er soll nach Mazedonien, also nach Europa gehen. Auch Träume sind ein wichtiger Bestandteil davon, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ja immer die Sache mit der Vernunft, die sich da einmischt und meint, ja, wenn Gott das will, kann er das ja auch so machen, wie wir das richtig finden oder wie wir uns das eben vorstellen. Und ja, und warum hat er denn jetzt einen Traum und warum ist es denn jetzt das andere Mal, ist es aber ein Engel? Und ja, aber dann ist es wieder anders. Ja, wieso macht Gott das denn nicht immer gleich? Und schon stoßen wir uns daran, dass es irgendwie vielfältig und vielschichtig ist und anfängt sich unserer Kontrolle zu entziehen, ne? So da, weil Gott macht es eben, wie er es macht. Und er erklärt uns das auch nicht alles haarklein, damit wir dann auch einverstanden sind und dann nicht das Gefühl verlieren, wir hätten hier alles im Blick, ne? Und alles unter Kontrolle. Also Erweckung bringt Kontrollverlust mit sich.
Jeden Fall.
Und das ist natürlich etwas, was wir vielleicht eben am Anfang, die eine Seite des Schlüssels Pfingsten, da war das ja noch nicht alles so etabliert und so geregelt und Jahrhunderte von Kirchengeschichte und Dogmatik und. So, das alles gab es ja noch nicht. Das war ja alles, könnte man sagen, mal schon viel beweglicher. Aber heute, ja, man kann sich vorstellen, ja, man muss heute sich durch viele Schichten durchschließen, man muss durch viele Hüllen durchkommen, durch viele Grenzen muss man durchgehen, ehe man, na, du sagst eben, na, wenn ich mir das mal ohne kirchliche Brille ansehe, das ist ja das, ne? Es ist nicht einfach, sich das ohne diese Brille anzugucken. Wir brauchen ja schon wirklich, meiner Meinung nach, eine Erleuchtung durch den Heiligen Geist, um überhaupt mal ohne diese Brille, ohne diese ganzen Beschränkungen und religiösen Prägungen jetzt mal Erweckung denken zu können. Und dafür bringt meiner Meinung nach Gott auch viele Leute sozusagen, er bringt sie deswegen schon mal auch aus der Kirche raus, aus dem System raus. Nicht um die Kirche jetzt zu beleidigen, sondern um die Leute eigentlich, um ihnen diese Gehirnwäsche mal irgendwie abnehmen zu können, damit sie auch mal anders, ganz anders denken können, anders an das Thema rangeführt werden zu können, von Gott selber rangeführt werden zu können, an Erweckung. In dem Wort Erweckung ist ja auch Erwachen. Also hier wachen jetzt Menschen auf, sie merken etwas, was sie vorher nicht gemerkt haben. Das ist ja die Revolution, auch an Pfingsten, ja, dass sie auf einmal, jetzt wird ihnen klar gemacht, Gott redet nicht nur zu den Profis und zu den Priestern und zu den Propheten und zu den Richtern und zu den ganz Auserwählten, wie durchs ganze Alte Testament, das kannten sie. Jetzt kommt das Neue, der Geist wird ausgegossen auf alle. Jetzt werden auf einmal alle auch Träume haben können. Und jetzt werden alle auch Visionen haben können. Jetzt werden alle auch inspiriert vom Heiligen Geist, also jetzt sprechen können, prophezeien können. Also sie werden Gesichter haben, sie werden also Offenbarung haben, obwohl sie ganz normale Leute sind. Das wird also betont, ja, in der Pfingstpredigt von Petrus. Auch eure Knechte und Mägde und so, auch über die No-Names, die keine Qualifikationen haben, die keine Schriftgelehrten sind, die nicht Theologie studiert haben. Also der Geist wird jetzt über alle ausgegossen. Jo, also das war natürlich eine riesige, gewaltige, umfassende Totaländerung dessen, was vorher gewesen war. Und ich habe den Eindruck, damit ist eben die Kirche auch noch nicht fertig. Also immer noch möchte sie das irgendwie monopolisieren und nur bestimmte Leute dürfen das und haben diese Salbung oder diesen Zugang zu Gott, und das sind nur Ausnahmen und wenige und so weiter. Jedenfalls die normalen Leute eben dann doch wieder nicht. Die müssen sich erst das verdienen und qualifizieren, und die müssen, was weiß ich, was sie müssen, jedenfalls eine kleine Steuer an die Kirche zahlen, gehört schon mal dazu. Ja, und da haben wir natürlich ja eigentlich eine Art Rückfall, dass das, was im Pfingsten eigentlich mal losgegangen ist, mit großer Macht und großer Kraft und vielen Zeichen und Wundern und einer enormen Dynamik, das hat sich ja dann alles wieder schön eingenordet in so religiöse Verwaltungen und Verwaltungsstrukturen. Und da muss man sagen, ja, also wenn der Heilige Geist uns einen Schlüssel geben kann, wie wir aus dieser Art von Umklammerung und Bindung und Prägung wieder rauskommen, also das braucht sicherlich einen Schlüssel, der ein bisschen noch anders aussieht wie der Schlüssel eben damals, aber für die war das auch damals eine völlig revolutionäre Offenbarung, wie der Geist wird jetzt auf alle ausgegossen. Also das, das beendet ja das komplette religiöse Monopol und diese ganze Hierarchie und wer da das Sagen hat, wer da die anderen zu belehren hat. Also das alles ändert sich damit ja total grundlegend. Das muss man erstmal schlucken, das muss man erstmal verstehen. Und ich habe den Eindruck, also bis heute wurde das von vielen nicht verstanden, auch nicht gelehrt, um letztlich diese alten Strukturen gerne auch doch wieder aufrechtzuerhalten. Diese kirchlichen Imperien und Kontrollen. Und ich glaube eigentlich, dass Jesus dass es eigentlich am Pfingsten abgeschafft wurde, dass die Menschen nicht mehr abhängig sind von solchen Organisationen und Institutionen. Sie können jetzt direkt mit Gott in Kommunikation treten und direkt von ihm Führung empfangen für alles in ihrem Alltag. Und ja, das kann ja auch gar keine Kirche leisten, das kann auch kein Pastor irgendwie leisten, nun in das Leben, in den Alltag von allen Menschen da reinzugucken und da irgendwie was dazu zu sagen. Das geht ja gar nicht. Also hier glaube ich auch, dass natürlich unendlich viele Schlüssel vom Heiligen Geist gegeben werden. Aber hier war ein Schlüssel. Das ist natürlich in deiner Vision interessant. Hier ging es ja jetzt nicht um die vielen Schlüssel, sondern um den einen Schlüssel, nämlich den der Erweckung, der das Alte
Neuen
mit dem
verbindet.
Neuen verbunden hat. Und damit ist die Herausforderung gegeben, ja, wir brauchen sowohl das Alte, wir brauchen auch wieder diesen frischen Neuanfang, diesen frischen Start, meiner Meinung nach, genauso wie damals. Also, dass wieder der Wind da reinfährt und wieder die Hütte auseinandergenommen wird und wieder das Evangelium wieder irgendwie auf die Straße kommt und aus den Gemeindehäusern und Kirchen raus. Da sehen wir auch, die letzten Jahre ist da ja sehr viel Bewegung reingekommen schon. Auch so Hauskirchenbewegung mal so als Stichwort. Also da haben schon viele Leute gemerkt, ja, irgendwie, wir müssen das mal aus der Kirche, wir müssen die Kirche mal aus der Kirche wieder rausholen.
Ja, apropos Kirche, wenn Erweckung, dann ja bitte am Sonntag von 10 bis 12 Uhr, also fest getaktet in, genau in diesem Zeitrahmen. In der Veranstaltung habe ich mal den Heiligen Geist gefragt, also ich habe da Worship gemacht, getrommelt. Wie schaut es denn aus mit Erweckung, meinte der Heilige Geist. Ja, wenn ihr das wollt, das würde eure gesamte Organisation, eure sämtlichen Zeitpläne über den Haufen schmeißen. Da könnt ihr alles vergessen. Unter Umständen liegt ihr dann am Boden und könnt überhaupt nichts mehr tun, ihr als Leiter. Das ist kein Spiel. Das ist die Frage, inwieweit sind wir bereit, die Kontrolle abzugeben?
Ja, also das ist natürlich ein interessantes Phänomen, auf das du ansprichst, dass Leute unter der Wucht des Heiligen Geistes also zu Boden gehen und je nachdem liegen die da und können, also ja, sie liegen da, sie können weder irgendwas tun noch sagen noch regeln, sie liegen da. Und bei manchen, die liegen da tatsächlich auch sehr lange, wir haben das auch schon erlebt oder auch Berichte gehört, wie Leute, also je nachdem sogar tagelang, also wo man sich fragt, wie das physikalisch überhaupt geht, liegen die da. Und für mich ist das natürlich auch ein Zeichen, dass Gott mal, ja, das ist
Pause.
der Kontrolle, ne? Dass der die Leute mal wirklich flachlegt und sagt, jetzt, ich leg dich jetzt da mal hin. Ich lege dich da mal an die Seite und verwehre dir jetzt mal hier noch einzugreifen und irgendwie zu steuern und hier irgendwie was zu machen. Und ja, und dann hat man natürlich Versammlungen gehabt und von noch viel wilderen Versammlungen gehört, wo einfach sozusagen ja dann eine Freiheit war. Eben das geschehen konnte, was geschehen wollte, ohne dass also ständig jemand regelnd eingegriffen hat. Sehr interessant, ja. Ja, also man hat auch schon gehört und auch schon was erlebt, dass also wirklich so ungefähr die ganze Gemeinde am Boden liegt. Das ist natürlich auch interessant, dass dann die da erlebt haben, dass da, wo sie alle aufgehört haben, irgendwas zu tun und irgendwas zu denken und irgendwas, und da einfach nur unter dieser Kraft Gottes, in dieser Gegenwart Gottes dann da lagen, ja, da ist die Erweckung geschehen, ne? Da wurden ihnen Dinge bewusst, die ihnen so nie bewusst werden konnten, weil sie auch nie stillgehalten haben.
Genau.
Und ja, jetzt lagen sie da und haben etwas erlebt, etwas gespürt, etwas erfahren, was also weit auch über menschliche Möglichkeiten und Erklärungen hinausgeht. Unserer Meinung nach haben sie das Reich Gottes erlebt, und sind damit in Berührung gekommen, und wie auch immer sich das für sie persönlich dann dargestellt hat, waren sie, wenn es gut gegangen hat, hinterher wirklich nicht mehr dieselben, weil ja, das war einfach übernatürlich, das war anders, das war mystisch, das war göttlich, und dann haben sie gemerkt, naja, was wir hier veranstalten, führt gar nicht zu sowas. Es erwartet ja nicht mal, dass so etwas geschehen könnte. Eigentlich unsere Art von Gottesdienst schließt diese Dinge schlichtweg aus. Und wenn das passiert, ist das sowas von seltsam und sowas von irgendwie unerwartet und sowas von steht nicht im Programm, ne? Ja, also das ist, wie du sagst, also Erweckung in großem Stil wird
Bringt
unsere,
jeden Rahmen.
genau, wird unsere vorgegebenen Strukturen und eng getaktet und genau geplant und so. Man kann das hier verstehen, dass das so gemacht wird, aber das wird davon natürlich dann ausgehebelt. Ja, weswegen dann auch manche sagen, ja, aber das ist ja so unordentlich, ne?
Gott ist doch ein Gott der Ordnung.
Genau, Gott ist ein Gott der
Gott muss
Ordnung.
Ordnung bringen, um seine Ordnung aufrechtzuerhalten oder aufzurichten.
Ganz genau, ne? Ganz genau. Also ich glaube, dass also in vieler Hinsicht dieser alte und der neue Schlüssel, also dieser Schlüssel, der wird uns aus vielen Dingen herausschließen, dass wir aus vielen Dingen herauskommen, um dann eigentlich in ganz andere Dinge dann auch hineinzukommen. Das ist ja, hat ja zwei Seiten immer, ne? Das eine ist ja die Befreiung
Ja.
von dem einen, und das andere ist das Eintreten, hineinkommen in das andere. Und das eine ist nicht weniger herausfordernd wie das andere, ne? Das ist ja
Wenn du
wie der
von
Auszug aus
Israel.
Ägypten,
Ja.
ne? Also wie Israel aus Ägypten rauskommt. Ich meine, das waren auch Methoden, die wären uns im Leben nicht eingefallen, ja. Und dass da irgendwie ein alter Mann kommt, der seinen Stab da zur Schlange werden lässt. Also hallo. Und sich dann mit dem Pharao anlegt. Ich meine, nichts davon hätte unserer Idee entsprochen. Und auch die haben das auch abgelehnt damals, die Israeliten sagten, also es ist ja der Wahnsinn, ne? Es geht ja alles gar nicht, ne? Dieser Mann verscherzt uns alles hier mit dem Pharao. Wir hatten es doch gut und jetzt auf einmal nur noch Schwierigkeiten. Und dann die Plagen, genau. Und naja, aber dann kamen sie tatsächlich raus aus Ägypten, also was das alles für Prozesse waren, erstmal rauszukommen. Ja, aber damit waren sie ja in dem anderen noch nicht drin. Jetzt waren sie im Übergang in der Wüste. Und die Frage war, ja, jetzt brauchten sie Schlüssel, neue Schlüssel, um in das Neue hineinzukommen, über den Jordan zu gehen und in das gelobte Land hineinzukommen. Aber da drin mussten sie auch noch Kriege führen. Da kam dann gleich Jericho und auch die Strategie mit Jericho. Ich meine, hallo, sowas kann sich keiner ausdenken. Ne? Das sind ja, ja, also hier kann man auch sehen, ja, die Schlüssel, die alten Schlüssel, die Schlüssel, um aus Ägypten rauszukommen, konnten nicht angewendet werden, um in das gelobte Land hineinzukommen. Das waren ganz andere Geschichten, die da liefen, und das waren ganz andere Herausforderungen, die das mit sich brachte. Und wieder, man kann natürlich das Alte, das sogenannte Alte, da geht es immer um dieses Rauskommen, Rauskommen, frei werden. ja, in der Wüste, eigentlich in die Wüste kommen, an einen Platz, wo mal irgendwie nichts von all dem ist. Da ist kein Ägypten, da ist kein gar nichts, da kann man dann auch mal zur Besinnung kommen. Ne? Aber schon da, natürlich, war die Wolkensäule, die Feuersäule, also da waren schon Dinge von Gott, die haben sie in Ägypten aber nicht gehabt. Ja, also das haben sie nicht gekannt, nicht gewusst, das war da nicht. Aber jetzt war das jeden Tag. Sie
Bloß
konnten
nicht über
ohne
Nacht.
das gar nicht
Warum?
leben. Aber jetzt in das Neue reinzukommen, ja, da wurden ganz neue Schlüssel nötig, ganz neue Offenbarungen brauchten sie, ja, wie kommen wir über den Jordan? Wie werden wir da drüben? Da war dann diese Beschneidung nochmal und dann war gleich Jericho der Krieg. Und Jericho war nur eine von sehr vielen Städten, die sie da dann einnehmen mussten. Und dann, ja, das wird das alles beschrieben, wie das dann voranging, dieses Land auch einzunehmen und wie Gott das mit ihnen gemacht hat. Davon hatten sie nichts gewusst vorher. Wie das geht. Also völlig neuer Schlüssel. Ne? Und
Eine
so denke ich
Revolution.
mir, ist das auch bei dir jetzt, dass dieser Schlüssel das Alte hat, die alte Seite und die neue Seite. Und für mich hat das ganz viel damit zu tun, mit dieser Seite von das Alte auch verlassen, das Alte überwinden, das Alte öffnen. Und dann in was Neues hineingehen. Wir haben ja immer versucht, das Neue in das Alte zu integrieren.
Ja,
Ja.
das ist das Problem mit dem neuen Wein in alten Schläuchen.
Ja, genau, das, was Jesus sagt, du kannst den neuen Wein nicht in den alten Schlauch tun, das wird nicht gut gehen, der wird zerreißen und dann ist der Schlauch kaputt und der Wein ist verschüttet, also alles kaputt.
Maximaler Schaden.
Maximaler Schaden, genau, und das haben wir heute auch. Also wir sehen die Versuche, irgendwie die Erweckung oder den Geist in diese kirchlichen Strukturen einzubinden. Und irgendwie merkt man, das funktioniert gar nicht. Das ist irgendwie wie eine Vergewaltigung. Also das klappt nicht. Die Ordnungen, die wir haben, sind viel zu starr, viel zu rigide. Eben der alte Schlauch ist schon hart geworden, schon fest geworden. Ja, jetzt den neuen Wein da rein, dann gärt das, dann muss der Schlauch noch wieder beweglich sein. Ja, aber unsere Strukturen sind aber nicht mehr beweglich. Sie sind auch gar nicht auf Beweglichkeit angelegt, sondern eben auf Kontinuität, auf Festigkeit, auf Wiederholung. Immer das Gleiche wiederholt sich. Und dann haben wir ja auch wieder die Klarheit. Eben, wir wissen schon, wie es läuft, was läuft, nämlich immer dasselbe. Ja. Und wie will man den Geist dann da reintun? Ne? Wie will man die Erweckung in so eine Struktur packen? Da braucht man wirklich Schlüssel. Wie kommt man da raus?
Ja.
Möglichst unbeschadet. Wie kommt man aus diesem alten Weinschlauch raus?
Neun.
Und wie kommt man rüber in diesen neuen Wein, neuen Schlauch? Und hier scheitern natürlich regelmäßig die Leute da dran, weil sie können sich das nicht vorstellen, was Neues. Sie wollen das Alte aufhübschen, das Alte reformieren, das Alte verbessern, das Alte optimieren, aber es drangeben, es verlassen, es aufgeben, es
Loslassen.
loslassen. Puh.
Nicht so einfach.
Nicht so einfach.
Komme ich zu meiner letzten, aber ich denke wichtigsten Frage dazu. Ich habe also den Schlüssel vor mir gesehen, wie er sich gedreht hat. Ich habe auch versucht, ihn zu ergreifen. Ich konnte es aber nicht. Jetzt die Frage, die sich daraus für uns und denke ich auch für die Zuseher, Zuhörer gibt, wie kann ich diesen Schlüssel ergreifen? Wie werde ich wie dieser Schlüssel?
Ja, also hier siehst du oder hast du erlebt, so gerade mal so, wie du jetzt drauf bist, kannst du den nicht einfach mal nehmen. Die Frage ist, wenn wir dafür gar nicht bereit sind, was passiert, wenn wir den nehmen würden? Ne? Würde der uns verbrennen? Würde der uns überfordern? Würden wir ihn vielleicht gleich wieder loslassen und auf die Erde werfen, weil uns das zu mächtig ist, zu heilig, zu anders, als was wir schon gehabt haben? Also das ist interessant natürlich, aber da ist ja auch der Engel und das heißt, die Engel helfen uns, die Engel sind geschickt zu uns, um uns zu helfen, um uns zu dienen. Ich denke zum Beispiel, die Frage zu klären, also wie komme ich in einen Zustand, wie komme ich in eine Verfassung, in eine Haltung, dass ich auch diesen Schlüssel tatsächlich berühren kann oder dieser Schlüssel mich, also andersrum vielleicht sogar der Schlüssel mich ergreift. Na, nicht ich ihn, sondern irgendwie eher auch mich, ne? Also andersrum wieder, eben wie wir das meinen. Und vielleicht ist das auch ein Schlüssel natürlich, der viel mehr wie nur deine Hände braucht, sondern viele Hände braucht, die ihn zusammen nehmen wollen, empfangen wollen und irgendwie anwenden wollen, um Befreiung auf der einen Seite zu bewirken und die Erneuerung auf der anderen Seite. Das ist ja der Punkt. Also hier scheiden sich wirklich die Geister. Ne? Die einen glauben, man kann doch das Alte grundsätzlich mal so beibehalten. Ne? Und wir werden, wir können das auch Gott hinhalten. Wir können unsere alten, wir können den alten Schlauch auch irgendwie, ja, das klappt doch irgendwie. Das sind die einen, die versuchen eben die Erneuerung in die Gemeinde, in die alte Prägung hineinzubringen, Gemeindeerneuerung, da gibt es ja viele Bewegungen, zahllose Bewegungen der Renovierung, der Erneuerung und der Veränderungen, aber wir sehen, dass, naja, also meiner Meinung nach haben diese Versuche nicht viel gebracht. Nicht, dass ich alles kennen würde, aber was ich kenne und wovon ich gehört habe, das sind immer ganz schöne, auch gute Ansätze, die dann aber an der alten Struktur scheitern, doch scheitern. Genau. Auch an der Mentalität der Leute, die denken, ja, also die kommen da in die Gemeinde wie Besucher oder wie jetzt die hier jetzt passiv da sitzen und irgendwie berieselt werden. Ja, aber so funktioniert keine Erneuerung, das geht ja gar nicht. Ne? Die muss ja jeden erfassen, jeden eins. Die Erneuerung muss in den Menschen sein, sonst kann sie auch in der Gemeinde nicht sein. Die Gemeinde ist ja die Menschen. Also von daher ist eben die Frage, kann das sein, dass Gott sagt, wir werden mal so ähnlich, wie es ja bei Pfingsten auch war, da wurde ja im Grunde wurde ja der alte Tempel, also der Tempel, der bisher das Zentrum aller geistlichen, des ganzen geistlichen Lebens hat, der wurde ja abgerissen, der wurde ja zerstört. Da war ja dann auch, als Jesus starb, schon der Vorhang zerrissen worden. Also unvorstellbar, ja, wie konnte dieser Vorhang da zerreißen? Also da wusste man eigentlich, oder wir heute würden sagen, an diesem dieser Zerreißung des Vorhangs wurde eigentlich schon sichtbar, das Alte ist vorbei. Wir werden das Alte jetzt nicht verbessern oder renovieren oder wieder aufleben lassen, sondern wir werden, es wird beendet. Der Tempel wird beendet. Mhm. Es kommt jetzt ein anderer Tempel. Es kommt jetzt eine andere Zeit, eine andere Phase und da bauen wir nicht mehr solche Häuser und verorten Gott in solchen Tempeln, sondern jetzt wohnt Gott in Menschen. Sie sind der Tempel des Heiligen Geistes und wenn Menschen dann, die das tatsächlich kapiert haben und es geworden sind, dann zusammenkommen, ja, dann kann passieren, Unvorstellbares kann dann passieren, in einer solchen Gemeinde, die nicht meint, ich komme dahin in den Gottesdienst, da ist dann Gott. Also ja, das ist das alte Denken, ne? Und es sitzt so tief, ne? Und ich glaube, wir sind wieder in der Situation, dass der Vorhang zerrissen wird, nochmal wieder, diesmal ist es der Kirchenvorhang und da kommt jetzt eine neue Phase, die aber wir schon natürlich gesehen haben in dem Alten, ne? Die Befreiung. Dann die Leute wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, steht es dann. Sie gingen raus und überall haben sie das Evangelium hingebracht und verkündigt. Es war eben nicht mehr an bestimmte Orte gebunden, auch nicht mal an die Apostel, sondern es war in den Menschen und die haben das dann hingetragen, irgendwo immerhin, wie sie hinkamen. Und so wurde die ganze Welt verändert. Und ja, wie muss das dann heute sein? Ja, wie muss das Feuer heute fallen? Wie muss der Wind heute beschaffen sein, damit der irgendwie unser Volk hier in Aufruhr, in heiligen Aufruhr versetzt?
Ja.
Ja, und wir haben hier viel, auch jetzt natürlich auch die Situation von vielen Völkern, ähnlich wie am Pfingsten. Da waren ja auch von überall her, war die Stadt voller Leute. Viele verschiedene Ethnien, viele Sprachen. Und ich denke mir manchmal, ja, das haben wir jetzt auch hier. Wir haben jetzt hier auch, die sind alle hier, ne? Und wenn jetzt natürlich bei uns Erweckung geschehen würde, da könnten wieder alle diese verschiedenen Völker, verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern und Völkern und Nationen dann davon ergriffen werden und wiederum dann hinausgehen, nicht hinein, sondern hinaus und es ihren Leuten bringen, ne, auf ihre Weise.
Ich
Ja,
denke,
das wäre noch mal interessant, wenn Gott sozusagen unsere hier verfahrene Situation, ne, wo wir jetzt ja irgendwie
eine
nicht mehr wissen, wie
Lösungsmöglichkeit, ja.
kommen wir aus der Nummer raus, wie soll das hier weitergehen, ne? Und eigentlich will man ja immer noch mehr Leute holen und jetzt hat man ja Probleme in Palästina. Und müssen wir die nicht auch alle holen? Dann haben wir noch alle von da, haben wir dann auch noch wieder hier. Also ist interessant, ne? Jetzt kommt auch noch Palästina zu uns. Da sind wir ja schon fast ganz am Anfang angelangt.
Ja, was ich noch sagen wollte, ein Aspekt dieses Schlüssels, denke ich, es ist ein Herzensschlüssel. Das heißt, der muss erstmal in uns, in unserem Herzen was aufschließen, dass wir was verlassen können und in was Neues eintreten können. Also ich denke, das ist für jeden Einzelnen wichtig, denn das interessiert, sich auf diesen Schlüssel mal einzulassen als Herzensschlüssel, dass der Heilige Geist in seinem Herzen etwas verändern kann, damit er zu diesem Schlüssel der Erweckung werden kann.
Ja, ich denke, etwas von dem alten Schlüssel ist natürlich auch das Apostolische. Die erste Gemeinde war nicht pastoral, die war apostolisch.
Apostel und Propheten, ja.
Deswegen auch Apostelgeschichte und nicht Pastorengeschichte. Also wir haben ja dann aus der Apostelgeschichte eine Pastorengeschichte gemacht. Und also hier, das ist natürlich auch eine ganz große, ja, Wende, die dieser Schlüssel bringen muss. Dass wir eigentlich auch aus diesem einseitig pastoralen wieder zurückkommen zu diesem apostolischen. Und diese Gemeinde war natürlich, ja, wir lesen da unsere Vorstellungen hinein, ja, weil wir ja gar nichts anderes tun können. Aber was heißt eigentlich, wenn eine Gemeinde apostolisch und prophetisch ist? Aber immer mehr Menschen beschäftigen sich mit dieser Frage, wie kommen wir wieder zu diesem apostolisch-prophetischen zurück? Wie kann die Gemeinde wieder eben nicht nur pastoral und betreuend, sondern eben auch apostolisch senden und prophetisch, dass sie auch eine Vision hat, auch eine Vision für ein Volk hat, ja, eine Perspektive, die man in der Politik ja gar nicht finden kann oder die jemand anderes, die Menschen einfach auch nicht haben. Ja, woher, ne? Und gerade heute sehen wir das auch in Deutschland. Wir stehen vor lauter Wänden, vor lauter Grenzen, vor lauter Unmöglichkeiten. Ja, wer hat denn hier noch wer hat hier die Perspektive, ja, eine positive Vision für Deutschland, für die Menschen, für alle Menschen, die hier sind? Ja, also das finden wir in der Politik überhaupt nicht mehr, ne? Also da hat man überhaupt keine Perspektiven. Man fährt auf Sicht und hofft, dass man seine Periode da, Legislatur oder wie das da ist, dass man das irgendwie durchsteht und dann sollen mal die anderen dann weitermachen. Und man, aber wie, die wissen auch nicht, Also man setzt immer nur auf Geld auch, ne? Geld muss es richten, Geld, Geld, Geld. Aber wir brauchen viel mehr wie Geld. Wir brauchen eine göttliche Inspiration, eine Vision, eine Erleuchtung, dass wir wieder eine Zukunft, eine Hoffnung haben. Ja, aber wer wird das bringen? Ja, das ist für mich apostolisch und prophetisch. Ja, das ist für mich nicht pastoral, ne? Also hier ist ganz bestimmt der alte Schlüssel auch ganz wichtig, dieses apostolisch-prophetische wieder richtig in die Gemeinde zu bringen und die Gemeinde richtig da hinein, dass sie so werden kann. Und dann ist die Gemeinde natürlich völlig anders in ihrer Wirkung, als was wir jetzt kennen. Jetzt hat die Gemeinde gar keine Wirkung, ne? Also wir haben eigentlich im Großen und Ganzen schwinden die Kirchen dahin, und viele Freikirchen schwinden auch dahin. Also es ist irgendwie Endzeit, ne? Also man hat so irgendwie das Ende vor Augen. Und überhaupt hat man so eine apokalyptische Stimmung, alles ist am Ende, alles ist am Ende. Ja, aber Gott ist nicht am Ende, er ist auch am Anfang. Er will uns eben aus dem Ende in den Anfang bringen, und dafür können wir nur beten, dass die andere Seite des Schlüssels, die moderne Seite des Schlüssels, uns auch wirklich offenbar werden kann. Aber ich glaube, dass das erfordert wirklich eine andere Gesinnung, zum Beispiel eine apostolische, die eben auch wirklich anders denken kann überhaupt als die pastorale Kirche. Ja.
Ja, das ist so, wie Jesus denkt, letztendlich.
Ja.
Das brauchen wir wieder. Ich meine, Gottes Stimme zu hören ist schön, Vision zu haben ist auch schön, aber wir brauchen wirklich den Sinn von Jesus Christus, weil er ist ja der König seines Königreichs und nicht irgendwelche Hierarchien oder so.
Ja, ich denke, das ist eben, was die Apostel auch auszeichnet. Sie treiben die Gemeinde hinein in Christus, und sie bringen Christus in die Gemeinde. Also, dass sie wirklich Christus verkörpert, dass sie wirklich sein Leib ist und das nicht nur so sagt, ne, dass sie das wäre. Also das ist meiner Meinung nach ein starkes Anliegen der Apostel, also wirklich die Gemeinde in Christus zu positionieren, dass sie wirklich versteht, was das bedeutet. Wir sind in ihm und andersrum, und er ist in uns. Jesus sagt ja so schön, die Sache mit dem Weinstock und den Reben bleibt in mir und ich in euch. Dann bringt ihr viel Frucht. Dann ist das so. Nicht, weil ihr so nett seid und alles so richtig macht, sondern weil ihr eben in mir bleibt und ich in euch. Ja, dann fließt das Leben und dann kommt diese Frucht, die der Vater sehen will. Nicht die wir wollen, sondern die wieder, ne? Der Wein, den er will, der kommt dann also hervor. Und er kümmert sich selber um jede Rebe, und bindet die hoch. Aber die Reben, die nicht in ihm bleiben, die werden eingesammelt und die werden verbrannt. Also ich meine. Und irgendwann muss das ja kommen, ne? Diese Zäsur, dieser Schnitt, dass diese Reben, die nun irgendwie da wild sind und die nicht im Weinstock bleiben und die gar keine Frucht bringen können, ja, die hatten ihre Zeit, ihre Jahrzehnte, ihre Jahrhunderte, keine Ahnung wie lange, ne? Also der ist auch noch sehr geduldig,
Ja.
der Herr ist auch noch sehr geduldig, ne? Aber dann wird er dieses auch beschneiden. Ja, und da wird dann sicherlich vielleicht streckenweise nicht so ganz viel übrig bleiben.
Ich auch, ja.
Und das wird dann ja gar nicht so üppig aussehen, aber aus diesem, was dann übrig bleibt, was in ihm bleibt, und er da drin kann natürlich das ganz neu dann wieder ausschlagen, und der neue Wein kann dann daraus kommen.
Ja, das erinnert mich an das eine Buch von dir über Erweckung, wo du die Erweckung ja als feuerspeienden Drachen gesehen hast. Und
Feuerkugel,
wenn er dann das Spucken anfängt, dann bleibt erstmal nur noch Staub und Asche übrig, bevor dann wieder was Neues davon hervorgehen kann. Ne?
ja.
Oder
Ja,
anders
ja.
ausgedrückt, dass Gott alles erschüttert, was nicht auf ihn, den Felsen, also Jesus, gebaut ist. Da wird sich
Ja,
dann zeigen, was
genau.
wirklich
Also
Bestand hat.
das sind natürlich so drastische Bilder, wo dann alle hoffen, das sind nur Allegorien.
Ja,
Aber was ist,
natürlich.
wenn wirklich schwer erschüttert wird? Was ist, wenn wirklich das Feuer fällt? Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Na ja, was ist, wenn es verzehrt? Was ist, wenn das verbrannt wird, was nur Streu, wie heißt das, Heu und Stroh und Stoppeln ist, damit dann das bleibt, was Edelsteine ist und was eben feuertauglich ist? Ja, und wir wissen immer, uns ist immer klar, ja, irgendwann muss das mal kommen. Ne? Irgendwann geht es einfach auch gar nicht mehr anders. Es muss diese Zäsur, es muss diese Klärung muss kommen. Wir können nicht diesen ganzen Ballast weiter mit uns schleppen oder sämtliche Reben, die keine Frucht bringen und die verdorrt sind, alle noch immer alle da drin lassen und irgendwann geht der ganze Weinstock kaputt. Nein. Es muss dann irgendwann rechtzeitig, und das wissen wir auch nicht, wann es rechtzeitig ist. Gott weiß das und wir müssen das auch nicht irgendwie hier sagen. Wir wissen ganz genau den Zeitpunkt, nein. Aber wir wissen, es muss aber sein und es ist auch schriftgemäß. Es kommt immer dahin, immer. Es kommt immer zu dieser Zäsur. Ne? Und immer gibt es den einen Teil, der irgendwie religiös wird und sich verknöchert und verhärtet und sein eigenes Ding irgendwie macht und dem Wahren immer ferner ist und auch überhaupt gar keine Frucht mehr bringt, die irgendwie Gott entspricht. Ja, aber das wird dann noch alimentiert, das verschlingt unheimlich viele Mittel. Und die Leute sind beschäftigt mit ihren Thesenpapieren und mit ihren, weiß ich nicht, ihrer Ökumene und was alles. Ja, aber nicht mit der Frucht, die der Vater sehen will. Ne? Ja, damit müssen wir beschäftigt sein. Und das hat immer mit Leben zu tun und mit Schönheit und mit Kraft und mit Perspektive. Und dafür müssen wir irgendwann das Alte radikal beschneiden, radikal alles, was nicht passt, abzulegen und selbst wenn wir dann eine Zeit lang nackt laufen, also wir müssen die alten Klamotten trotzdem ablegen, ja, dann kommen neue, dann kriegen wir was Neues anzuziehen und dann können wir die Braut werden und es ist immer auch dieser Prozess von Ablegen und das eine muss ausgezogen werden. Ich kann ja das Brautkleid nicht über das ganze andere drüber ziehen. Das kann man nicht machen.
Als Montur, ja. Passt irgendwie nicht. Ja. Ja, gut. Vielen Dank für das Interview, Frank.
Ja.
Wen dein Buch interessiert, der Schlüssel der Verbundenheit, in dem YouTube-Text bzw. Rumble-Text unten drunter steht dann der Link dazu, wo man das kaufen kann bei Frank in seinem Shop.
Ich danke dir.
Und vielen Dank und ich hoffe, das war für die Zuhörer jetzt interessant und sie lassen sich auf den Schlüssel der Erweckung ein. Dankeschön.
Amen. So sei
Amen.
es.